Hallo und herzlich willkommen bei Stronger You. Mein Name ist Nicolas Rojas, mein Partnerhost ist Olaf Mann und heute habe ich die Ehre, Anastasios Falias zu Gast zu haben, auch bekannt als Tasso. Und der Tasso ist deutscher Meister in der Klasse bis 1,70 der GmbF bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft. Dazu noch Team Troja Coach und sehr erfahrener Athlet, der heute mit uns über seine Karriere etwas sprechen wird, aber vor allem über seine Erfahrungen mit der Ernährungsmethode Intermittent Fasting. Viel Spaß! Tasso, herzlich willkommen bei Stronger Than You. Schön, dass du dabei bist.
Danke für die Einladung.
Das ist immer schön, alte Freunde und Kollegen besonders hier zu hauen. Erzähl mal ein bisschen was von dir. Wie lange trainierst du schon? Was ist deine bisherige Wettkampferfahrung? Wie würdest du deine sportliche Karriere jetzt zusammenfassen für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen?
Also zuerst mal vielleicht zu meinem Namen. Ich heiße Anastasios Falias. Die meisten kennen mich unter Tasso oder nennen mich auch Tasso. Tassoma 1 heißt ich auch auf Instagram. Ich trainiere jetzt schon seitdem ich 16 bin, also seit 15 Jahren. Hatte auch schon, ich hab's vorhin mal zusammengerechnet. Ich glaube, über 10 Wettkämpfe waren es bisher. Seit 2014 Wettkampfathlet. GmbF-Athlet, auch seit 2014. Ja, vielleicht zu meinen besten Platzierungen bisher in Wettkämpfen war auf jeden Fall 2018 bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft der GmbF habe ich den ersten Platz gemacht.
Das war die Leichtgewichtsklasse, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
Genau, das war die Leichtgewichtsklasse. Beziehungsweise da war es, glaube ich,
Größen
geordnet, genau, bis 1,70 Meter. Vielleicht zu meinen Stats noch, ich bin 1,69 groß, passe also perfekt in die bis 1,70 Klasse rein. Wettkampfgewicht ist so mittlerweile um die 75 Kilo angefangen. Also die ersten Wettkämpfe war es noch bei 71 Kilo, glaube ich sogar. Mittlerweile sind es 75 Kilo. Off-Season-Gewicht, ja, ich bin aktuell seit einem Jahr in Off-Season. 83 Kilo wiege ich zurzeit. Wird auch nicht viel mehr, vielleicht maximal 85 Kilo. Also bin so gut 10 Kilo über Wettkampfgewicht eigentlich in der Off-Season.
Ist eine gute Differenz, da fühlt man sich noch ganz, ganz gut und sieht aber auch anständig aus.
Ja, das ist mir wichtig, dass ich dann nicht in der Wettkampfdiät dann so lange diäten muss, weil ich habe alles schon gehabt, lange Diäten, kurze Diäten und kurze Diäten machen einfach mehr Spaß.
Ja, und vor allem, es ist einfach mit mehr Ungewissheit verbunden. Also man weiß gar nicht am Ende, wie das aussehen wird, wie viel Kilos noch runter müssen. Es ist super anstrengend für den Körper, so ein halbes Jahr Diät. Also es ist schon bequemer, wenn man sagt, ich muss nur 8 Kilo, 10 Kilo runter, als ich muss 20 Kilo runter, was jetzt unter Wettkampfathleten nicht so selten ist.
Ja klar, ich betreue selber Athleten und habe auch jetzt einen Athleten, der dann mehr abnehmen muss. Und dann geht halt die Diät schon vorher los oder früher los. Und man muss dann ein bisschen radikaler reingehen, dass man am Ende das Gewicht dann noch erreicht. Und ist auch schwerer abzuschätzen, wenn der KFA am Anfang halt relativ hoch ist. Deshalb kann man nicht leicht abschätzen, wie viel Kilogramm am Ende übrig bleiben oder auf wie viel man runter muss letzten Endes.
Ja, das macht das Ganze wesentlich schwieriger und wesentlich anstrengender auf jeden Fall. Da bin ich ganz bei dir. Bin auch der Meinung, so 10 Kilo ist eine gute Zahl, vielleicht auch 12, aber viel mehr sollte es aus meiner Sicht definitiv nicht werden.
Ja.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Also deutscher Meister der GmbF. Du hast auch schon mal Profi-Wettkämpfe gemacht, wenn ich mich
richtig erinnere. Ja, genau. Das war 2015, habe ich bei der ersten GmbB-Meisterschaft mitgemacht. Da habe ich den dritten Platz belegt hinter einem Patrick Teutsch und Daniel Gildner.
Genau, das war eine kleine Klasse. Ich glaube, wir waren zu viert.
Genau, waren zu viert.
Aber halt einfach das Typische für Profi-Wettkämpfe, einfach ein sehr ausgeglichenes Niveau. Ich finde, bei Amateure hast du natürlich immer auch sehr, sehr gute Leute, die genauso gut mit den Profis mithalten können. Aber so in Richtung Platz 5, 6, 7 kommt dann immer ein Bruch in der Leistung.
Ja.
Während bei Profi-Wettkämpfen das Ganze doch sehr ausgeglichen auf einem höheren Niveau bleibt. Also da siehst du bei keinem oder bei sehr wenigen dann einen großen Nachteil, sondern du hast halt einfach einen Klasseathlet nach dem anderen. Und wenn die Klasse halt dann auch größer wird, dann ist es genauso. Dann hast du auch 15 bis 20 Athleten, die auch sehr stark sind. Und wie gesagt, du hattest ja Patrick Teusch, hattest du den Daniel Gildner in der Klasse. Das sind natürlich auch große Namen bei der GmbF. Und dementsprechend ist es auch schon mal eine starke Leistung, sich da auf so ein Niveau zu messen.
Ja, auf jeden Fall. Wobei ich schon ein bisschen enttäuscht war, dass nicht mehrere Athleten an den Start gekommen sind an dem Tag. Aber ich habe davor ja auch noch die GNBB war ja direkt nach der internationalen deutschen Meisterschaft. Und da war es mir am Ende egal, weil ich da schon so fertig war von der internationalen deutschen, dass ich da einfach nur raus wollte und es abhaken wollte, weil es dann doch anstrengend wurde.
Klar, wenn man schon den ganzen Tag damit Stress hatte mit dem Wettkampftag, mit dem Auftritt und dann noch lange warten muss, bis am Ende doch nochmal die Profiklasse drankommt, ist es sehr anstrengend. Ich hatte es ähnlich 2018, da habe ich aber den ganzen Tag gecoacht, bin dann zum Schluss ganz hinten dran noch in der Profiklasse dabei gewesen und das ist schon hart, wenn man schon den ganzen Tag dabei ist. Und das war bei der Internationalen bei dir auch nicht viel anders.
Ja, genau.
Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Aber cool, dass du es trotzdem gemacht hast. Ich finde, man sollte das mitnehmen, wenn man schon die Chance hat. Ja, es ist natürlich auch ein bisschen frustrierend, wenn es nicht so viele sind. Und dann ist es natürlich ein dritter Platz nicht ganz so befriedigend, wenn es keine 15 Athleten waren, sondern nur 4. Mhm. Ich hatte es, glaube ich, 2008 oder 2007... Ich glaube, es war 8, da hatte ich auch den zweiten Platz vor 3 und das hat immer so einen faden Nachgeschmack vom vorletzten halt, weil es so
wichtig ist. Stimmt.
Auch wenn man sagt, okay, das ist einfach starke Leute und da kann man auch zufrieden sein mit der Leistung, so ist es nicht. Aber klar, so rein platzierungstechnisch hat es immer so einen bitteren Beigeschmack im Vergleich zu einer großen Klasse. 2018 waren wir, glaube ich, 14 oder 15 und dann war ich 7. und das hat sich definitiv befriedigend angefühlt.
Ja, das glaube ich.
Moment, obwohl die reine Zahl wesentlich schlechter ist als ein zweiter oder dritter Platz. Aber nun, das ist auf jeden Fall, das hat nie, die Platzierung an sich nie was zu bedeuten. Man kann auch Erster werden in einem sehr, sehr schwachen Feld. Und man kann aber auch halt zweiter, dritter in einer sehr kleinen Klasse mit sehr starken Athleten trotzdem eine Mordsleistung auf die Bühne zaubern. Und ich würde sagen, das traf in dem Jahr bei dir definitiv zu. Du bringst eine sehr harte Muskulatur, sehr, sehr starke Qualität auf der Bühne. Ein paar Jahre vorher, glaube ich, hattest du den zweiten hinter den Aldin Aliyahik oder ein Jahr früher, ähnlich? So.
Genau, das war 2016.
2016, genau, da warst du Zweiter. Ich habe mich ja nicht zu viel beschwert, weil der Aldin halt von mir vorbereitet wurde, deswegen war es für mich an sich eine gute Sache, aber ich persönlich hätte dich vorne gesehen.
Das hast du mir auch gesagt nach dem Auftritt, das weiß ich noch, da haben wir uns den Arm genommen und hast du gesagt, dass du mich vor ihm gesehen hättest. Ja,
also ich hätte es anders platziert, ohne jetzt den Aldin nahe treten zu wollen, aber rein von meinem Empfinden hättest du, glaube ich, den ersten Platz damals halt mehr verdient gehabt. Was glaubst du, hat gefehlt oder was war so aus deiner Sicht ausschlaggebend, um in dem Jahr diese Platzierung nicht zu erreichen?
Ich weiß es selber nicht. Ich war da auch selber sehr enttäuscht, vor allem weil Aldin selber zu mir gesagt hätte, dass sogar er mich vorne gesehen hätte. Ich habe keine Ahnung, das war eine von meines Erachtens nach die größte Fehlentscheidung bisher meiner Karriere. Weil er ist einen Kopf größer als ich, er war leichter als ich, und ich war härter als er. Das heißt eigentlich, ich hatte mehr Muskelmasse und ich hatte einen niedrigen KFA als er. Und im Interview nach dem Wettkampf hat dann, also im Interview mit dem Behrendt, hat Behrendt zu ihm gesagt, dass er halt durch seine Linie herausgestochen ist. Und ich finde nicht, dass ich eine schlechte Linie hätte, weil das hat man mir auch immer gesagt, dass meine Linie gut wäre. Deswegen verstehe ich nicht, wie er da den ersten machen konnte. Vielleicht einfach, weil er halt größer war und es einfach besser aussah. Weißt du nicht? Ja.
Ich würde tatsächlich den Bären dann noch ein bisschen zustimmen. Ich glaube, die Linie war ausschlaggebend. Nicht, dass du eine schlechte Linie hast, aber der Alte hatte halt dieses starke, schmale Teil im Vergleich zu den Schulterbreite und so. Du bist in der Mitte ein bisschen breiter als er im Verhältnis, wenn man sich so die Komposition von beiden Körpern anguckt. Und ich glaube, das war so der Punkt, dass wahrscheinlich bei ein paar von den Juroren ein bisschen mehr gefallen hat. Diese schlanke Taille, die wirklich nach oben richtig super, super breit ins V rausgeht. Du hattest aber definitiv halt, gerade was die Härte angeht, dann nochmal eine ganz, ganz andere Qualität gebracht. Da wäre ich eher auf deiner Seite gewesen an dem Jahr. Aber sowas kann natürlich auch passieren.
Das ist
definitiv nicht ausgeschlossen bei Wettkämpfen, dass die Juroren das anders sehen. Aber damit muss man alle leben. Ich meine, der Alten war ja in dem Jahr definitiv ein sehr starker Athlet auch.
Auf jeden Fall.
Und da muss man natürlich die Enttäuschung auch ein bisschen wegstecken können. Das hat man dir auch damals angesehen, dass du nicht ganz so zufrieden warst. Ich glaube, die Zuschauer, damals hatten wir noch diese starke Trennung zwischen Vorwahl und Finale, glaube ich noch.
Ja, genau.
Da war noch viel Zeit dazwischen. Wahrscheinlich hattest du schon in der Zwischenzeit so ein bisschen damit gerechnet, weil das Feedback so war, dass die meisten Leute dich vorne gesehen hätten.
Ja, also wie gesagt, es waren andere Athleten auch. Auch er selber hat gesagt, dass ich halt besser in Form wäre. Auch Zuschauer sagten, dass die auf jeden Fall den ersten. Aber ja, das kann halt immer so kommen. Das liegt halt nicht in unserer Hand.
Ja, das ist auch richtig so. Ja, was hast du für Pläne noch als Wettkampftechnik? Du bist ja, deutscher Meister, du bist Profi. Hast du irgendwas vor in absehbarer Zeit, unabhängig jetzt von den Corona-Beschränkungen, sag ich mal?
Ja, wenn Corona nicht gewesen wäre, dann wäre ich ja letztes Jahr auch gestartet bei der internationalen deutschen Meisterschaft. Ich war in der Vorbereitung und musste dann irgendwie ein paar Wochen vorher dann einfach die Vorbereitung abbrechen, weil der Wettkampf nicht mehr stattgefunden hat. Das hat mich ein bisschen enttäuscht, weil ich glaube, ich war schon 8 Wochen vorher besser in Form als in allen Wettkämpfen bisher. Und die Form hätte ich gerne einen Punkt gebracht, weil ich glaube, das wäre dann ein neues Level gewesen für mich. Fand ich sehr schade, aber trotz alledem will ich jetzt nicht irgendwie die Wettkampfkarriere an den Nagel hängen. Ich bin jetzt auch noch nicht so alt, ich bin jetzt 31 Jahre alt. Ich meine, ja, ich kann natürlich nicht wie früher jedes Jahr starten oder alle 2 Jahre. Ich merke schon, dass ich dann mindestens eine Saison aussetzen muss, um wieder einigermaßen fit zu werden. Besser 2 Saisons, dann kann ich auch mehr Muskelmasse aufbauen. Aber wann ist jetzt der nächste Wettkampf sein wird, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Es sind gerade in meinem Leben andere Prioritäten, Hausbau, Familie. Ich weiß nicht, ich bin da meistens spontan.
Das kann sein. Wird sich zeigen.
Ja, genau, kann sein nächstes Jahr, kann auch sein erst in 5 Jahren, wird sich zeigen.
Ja, und Hausbau und Familie, das kann natürlich erstmal viel Zeit in Anspruch nehmen.
Ja.
Bis das so weit gefestigt ist, dass man sagt, okay, jetzt kann ich wieder einen Wettkampf angehen. Ja, das ist im Moment dann schwer zu sagen. Also in Juli wäre jetzt der nächste angesetzte Wettkampf von der GmbF. In Oktober dann der nächste, dann die IDM. Dieses Jahr vertauscht. Normalerweise wäre Frühjahr oder Sommer sozusagen die IDM und im Herbst die DM. Und diesmal ist es verkehrt herum. Für die Zuschauer, die es nicht kennen, der Unterschied ist hauptsächlich, dass die auf der deutschen Meisterschaft die internationalen Athleten separat starten. Also es ist eine Meisterschaft rein für deutsche Staatsangehörige. Und die Athleten aus dem Ausland starten in einer separaten Klasse, die offen ist, kein Gewichtslimit. Und in der IDM gehen die internationalen Athleten gemeinsam mit den deutschen Athleten in den gleichen Klassen, die nach Größe sortiert sind, aber auch nicht nach Gewicht, wie bei der DM. Dieses Jahr hätten wir das getauscht, wahrscheinlich, also ich nehme es an, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich auch aufgrund der Pandemiesituation, dass die Deutsche ohne internationale Athleten leichter stattfinden kann. Das heißt, wir mussten nicht Leute aus dem Ausland herholen oder haben ja weniger dieses zusätzliche Problem, dass die Leute aus dem Ausland anreisen und vielleicht in Oktober die Lage eventuell etwas leichter wäre und dann es einfacher wäre, dass Athleten aus dem Ausland extra anreisen. Also ich nehme an, dass das ein bisschen eine Rolle gespielt hat, um den Tausch zu machen.
Ja, genau.
Und jetzt für die Deutsche im Juli werden wahrscheinlich aber noch sehr, sehr starke Einschränkungen gelten. Unter anderem entweder sehr wenig oder gar kein Publikum. Wie siehst du das mit dieser Konstellation? Wärst du bei so einem Wettkampf dabei oder sagst du, boah, so ohne Publikum, weiß ich nicht?
Ich habe mir erst gestern darüber Gedanken gemacht, dass ich das eigentlich selber nicht so motivierend finden würde, wenn ich da vor niemandem stehen würde, nur vor den Judges. Aber wenn man dann schon in der Vorbereitung ist, dann zieht man es auch durch. Also wenn man sich fest vornimmt, da an dem Wettkampf zu starten, dann ist es am Ende einem egal, ob da jetzt, ob man es vor niemandem post oder ob man es vor tausenden von Leuten post, glaube ich. Ich habe selber einen Athleten, der in der deutschen Meisterschaft teilnehmen will. Und also wir ziehen die Vorbereitung durch, so lange bis es dann heißt, der Wettkampf findet statt oder findet nicht statt.
Ja, also du hast auf jeden Fall jemanden dabei. Also du bist auch als Coach, da können wir gleich nochmal darauf zurückkommen. Aber um erstmal dieses Themas vielleicht ein bisschen abzuschließen. Du hast einen Athlet auf jeden Fall dabei und ihr seid noch am Start. So auch unter den Bedingungen würdet ihr es durchziehen.
Auf jeden Fall. Also solange der Wettkampf stattfindet, dann bleiben wir dabei.
Ja. Ja, bei mir ist es auch ähnlich. Also wir haben auf jeden Fall vom Team. Jetzt wir arbeiten auch zusammen mit dem Team Troja. Und ich hätte auch 2-3 Leute, die sagen, die würden mitmachen im Juli. Und ja, wir mussten ein paar Gespräche führen, so okay, so und so und so konnte es ablaufen, kein Publikum, du bist noch kurz da für deine Klassen, dann musst du wieder gehen eventuell und so weiter und so fort. Und das musste Leute auch klar sein, mit welchen Atmosphäre sie rechnen können. Ich persönlich würde es, glaube ich, nicht tun, wenn ich ehrlich bin. Also für mich ist das vielleicht dieser Show-Moment, spielt eine ganz, ganz große Rolle für mich. Und für mich wäre es definitiv sehr, sehr schwer, es zu machen, wenn das Hall leer ist quasi. Und dann tatsächlich ein paar Coaches und die Judges und das war's vor Ort sind. Ich glaube, also, für mich würde das ja viel verloren gehen am Feeling oder Atmosphäre.
Ich glaube, bei mir wäre es so, wenn ich wüsste, also, dass der Wettkampf so sein wird, wie er jetzt voraussichtlich sein wird, ohne Publikum und nur mit begrenzter Anzahl an Teilnehmern. Wenn ich das im Vorfeld wissen würde, würde ich mich nicht darauf vorbereiten. Aber wenn ich die Vorbereitung schon angefangen hätte und es dann geheißen hätte, okay, begrenzte Teilnehmeranzahl und keine Zuschauer, dann wäre es mir egal, dann hätte ich es einfach durchgezogen, weil ich ja schon in der Vorbereitung gewesen bin, schon mich quasi angestrengt habe und dann hätte ich es auch durchgezogen.
Ja, aber ich glaube in dem Fall auch, also wenn ich es nicht wusste und es einfach so kommt, aus welchen Gründen auch immer, aber wenn ich eigentlich schon fertig bin, dann klar, dann würde ich, glaube ich, durchziehen. Also ich würde, glaube ich, nicht so sagen, halt noch im Backstage-Bereich sagen, okay, jetzt nicht mehr. Dann sind wir schon da, was soll's. Aber im Vorfeld würde ich es lassen, ja. Also genauso wie bei dir. Ja,
ich wäre froh gewesen, wenn es letztes Jahr auch so gewesen wäre, dass dann keine Zuschauer, also bei den internationalen Deutschen.
Wenn es trotzdem stattgefunden hätte, nachdem du dich vorbereitet hattest.
Genau.
Verstehe ich, klar. Verstehe ich, wenn da schon so viel Mühe reingesteckt wurde, dann zieht man es auch durch. Da bin ich ganz bei dir. Und du bist also Coach auch? Seit wann bist du am Start mit dem Coaching?
Ja, also seit letztem Jahr bin ich auch im Team Troja als Coach. Coaching habe ich schon, mache ich eigentlich schon länger her, schon länger, aber nur so nebenher, nicht wirklich mit richtigem Fokus. Ja, seit letztem Jahr dann richtig auch Wettkampfvorbereitung und auch andere Athleten. Ich habe einen, der ist Powerlifting orientiert, den ich coache, läuft es auch ziemlich gut mit ihm. Ja, aber es ist wirklich intensiv seit letztem Jahr.
Okay, relativ neu. Das finde ich auf jeden Fall eine gute Sache, dass du dir erstmal auch die eigene Karriere erstmal eine Weile so ein bisschen mehr im Vordergrund gestellt hast, viel Erfahrung gesammelt hast. und jetzt halt so ein bisschen größer ins Coaching einsteigen möchtest. Das war mit einem Grund, warum wir gesagt haben, wir arbeiten so ein bisschen zusammen, kooperieren, zügeln uns eventuell Athleten hin und her, wenn es geografisch besser passt, wenn man jemanden so in deinem Raum, das wäre so Ulm, wenn ich richtig in Erinnerung habe.
Genau.
So ganz im Süden, dass man sagt, okay, da habe ich jemanden für dich genau um die Ecke. Das ist natürlich super praktisch. Und vor allem, was bei uns im Team besonders hervorzuheben ist, ist die Zusammenarbeit am Wettkampftag selbst. Also wir versuchen alle Athleten so ein bisschen gemeinsam durchzuboxen und dem Erfahren aufwärmen und ein bisschen das Posing für die Bühne koordinieren, dass wir da uns ein bisschen unter die Arme greifen und dementsprechend.
Einfach komplett der Teamauftritt einfach. Das stärkt ja nicht nur die Athleten, das stärkt ja auch uns als Coaches und.
Genau, das ist auch nochmal ein wichtiger Faktor, dieses Zusammenhaltsgefühl.
Ja.
Dabei entsteht. Das super Sache. Wie gesagt, ich finde es super, dass du jetzt nach viel Erfahrung gesagt hast, ich möchte das jetzt auch ein bisschen mehr machen. Ich kenne viele, die schon nach der ersten Saison oder noch vor der ersten Saison relativ viel anfangen mit dem Coachen. Und dann hat wir bekommen Besuch, meine Katze hat gerade die Tür aufgekriegt. Deswegen macht es Krach jetzt. Mal gucken. Genau, und viele starten nach der ersten Saison oder noch vorher schon sehr viel mit Coach. Und ich finde es wichtig, dass die Athleten erstmal Selbsterfahrung sammeln. Und zwar mehr als einfach nur, ich hatte jetzt eine gute Saison, sondern dann idealerweise eher so 3, 4, 5. Und dann zu sagen, dann jetzt kann ich auch viel weitergehen. Sowohl von den Sachen, die gut gelaufen sind, aber vor allem von den Sachen, die nicht so gut laufen. Mhm. Und die kriegt man nach einer guten Saison, finde ich, nicht so mit. Sowas wie dein Erlebnis halt mit einer Platzierung umzugehen, die dir vielleicht nicht fair erscheint oder nicht richtig erschien.
Das muss man muss den Weg auf jeden Fall erst selber gehen, um Leuten zu zeigen, wie sie den Weg zu gehen haben. Das ist ja klar.
Genau, das muss man auch lernen, auch mit diesen Sachen umzugehen. Auch die Zeit nach dem Wettkampf, der auch manchmal auch richtig scheiße sein kann, also richtig runterziehen kann. Diese Erfahrungen zu sammeln. Und das ist nach der ersten Saison nicht unbedingt so. Das kommt später, wenn man das doch vielleicht noch ein bisschen zu weit übertrieben hat. Und deswegen finde ich es wichtig, etwas länger schon dabei zu sein, bevor man sagt, okay, jetzt gehe ich als Coach am Start. Also man geht auch nicht nach den ersten paar Fußballspielen und versucht hier die deutsche Nationalmannschaft zu coachen, also das zu trainieren, das geht auch nicht. Ja, das finde ich auf jeden Fall super.
Für mich war es vor allem eine Ehre, dass ich dann bei dir im Team sein darf, weil du ja auch eigentlich mich dazu gebracht hast, Wettkämpfe zu starten. Du warst ja mein erster Coach.
Die Ehre ist ganz meinerseits.
Ja, du hast mir das Posing beigebracht, du hast sogar meinen ersten Wettkampftag bei mir, hast mir geholfen und deswegen war es für mich eine Ehre, mit dir immer so bei dir im Team sein zu dürfen.
Die Ehre ist ganz meinerseits. Also ich finde es sehr, sehr stark, dass du als jetzt erfahrener und super erfolgreicher Athlet, der mir auf jeden Fall nichts nachsteht, sagt, ich möchte dabei sein, weil das zeigt, irgendwas muss ich richtig gemacht haben. Vor allem, weil jemand auch Interesse hat, einfach dieses Dazugehören, dieses Zusammenhaltsgefühl, was du schon vorhin erwähnt hast, dass man gemeinsam arbeitet, dass man gemeinsam Sachen angeht und gemeinsam dieses Erlebnis hat an dem Wettkampftag. Das finde ich schön, dass du sozusagen zurück nach Hause kommst, mehr oder weniger, und sagst, ich möchte jetzt auf der anderen Seite stehen in dieser Situation. Weil nach deiner ersten Saison haben wir nicht mehr so eng zusammengearbeitet, da hast du deinen eigenen Weg gemacht, was auch schön ist. Also auch das finde ich schön, wenn die Leute sagen, okay, ich habe jetzt viel gelernt und traue mich auch dann ein bisschen auf eigene Faust weiterzumachen. Auch das ist eine gute Sache. Und jetzt die dir als Co-Trainer finde ich es richtig, richtig klasse. Also hast du von dir aus eine spezielle oder eine favorisierte, speziell ist vielleicht das falsche Wort, aber eine favorisierte Trainingsmethode, Ernährungsmethode? Was ist so dein, wenn du jetzt sagst, okay, ich muss mich für eine Sache entscheiden, wofür würdest du dich entscheiden?
Also wenn es ums Training geht, dann würde ich auf jeden Fall bei einem Oberkörper-Unterkörper-Split-Training bleiben, so wie ich es jetzt seit bestimmt gut 8 Jahren mache, habe damit die besten Erfolge erzielt und macht auch auf jeden Fall am meisten Spaß, anstatt irgendwelche, also jeder kennt natürlich die ersten Trainingssplits, 7 Tage die Woche, jeden Tag Brust, Bizeps, Rücken, Trizeps und keine Ahnung was, so einmal eine Körperpartie einmal die Woche trainieren. Ich glaube, jeder damit angefangen, so zu trainieren. Aber spätestens nach den ersten 3 Jahren habe ich dann gemerkt, dass es auch effektiver geht und bin dann auf den Push-Pull-Beine-Plan zuerst
rübergeswitcht. Wie oft machst du denn?
Den Oka-Oka?
Ja.
Aktuell trainiere ich 5 bis 6 Mal die Woche.
Okay, das ist auch nochmal, also von der Frequenz her auch auf jeden Fall sehr hoch.
Ja, also es gab schon Zeiten, wo ich ein bisschen also intensiver trainiert habe und auf jeden Fall die 6 Mal die Woche trainiert hatte. Jetzt sind es schon eher Tendenz Richtung 5 Mal die Woche, weil ich einfach merke, dass ich auch mehr Erholung brauche, weil ich nicht mehr der Jüngste bin und dann kann ich einfach nicht Beine trainieren und dann 2 Tage später nochmal die Beine trainieren. Das geht ja manchmal nicht.
Zumindest nicht mit dieser Intensität. Das wollte ich auch gerade sagen. Also mich würde das, glaube ich, zersägen, wenn ich versuchen würde, 6 Mal die Woche einen Ober-Unterkörper intensiv zu trainieren. Da würde ich auf jeden Fall nicht mitkommen. Einerseits ist das Alter ein Thema und andererseits, was der Frank Fraumer, die Folge mit ihm kam ja erst diese Woche raus, ist ganz frisch. Und er meinte auch, klar, je besser du wirst, desto intensiver, desto mehr Gewichte kannst du bewegen und so weiter, desto mehr Erholung brauchst du unter Umständen. Ja. Weil einfach dein Tank wird immer größer, der wird aber genauso leer wie am Anfang und du brauchst einfach mehr Zeit, bis du den Tank wieder auf dem Niveau gebracht hast wie vor dem Training. Und dementsprechend ist es vielleicht für ein sehr intensives Training mit diesen kleinen Splits in einem Zweiersplit brauchst du eventuell dann doch einen Tag länger, um wieder einsatzfähig zu sein.
Ja, wenn ich mich dran zurückerinnere, vor 4 Jahren war das kein Problem, 3 Mal die Woche Kniebeugen und Kreuzheben zu machen. Das war, ja, war kein Problem. Und jetzt fällt es mir schwer, 2 Mal die Woche zu beugen.
Ja, ich kenne es spricht mir genau aus der Seele. Also ich habe genau das gleiche Problem. Da brauchst du bei Bunch immer einfach länger. Aber klar, je besser du wirst, desto eher wirst du wahrscheinlich dich so dermaßen belasten können, dass dann nicht mehr mit einem Tag oder zwei genug ist. Der andere, der auch sehr intensiv und hochfrequent trainiert ist, natürlich ist der Fabian Buchert.
Ja.
Der ist auch so einer, der irgendwie gefühlt 6 Mal die Woche beugt mit über 200 Kilo. Und da frage ich mich auch jedes Mal halt, wie zum Henker macht er das? Also warum steht er noch so, wie er steht? Das ist schon erstaunlich, was manchmal geht und was manchmal nicht. Das spielen natürlich aber auch äußere Faktoren wie Stress. Ich meine, du baust jetzt gerade ein Haus oder hast ein Haus gekauft und renovierst. Das ist natürlich auch immer wieder viel Arbeit. Machst du viel selbst?
Ich habe alles, was ich bin nicht wirklich begabt darin, Häuser zu renovieren. Also das war jetzt mein erstes Haus, was ich gekauft habe und das erste Mal, dass ich mich damit befasst habe. So war das, was ich machen konnte, habe ich gemacht. Irgendwelche Tapeten runterreißen und sowas, das kriege ich selber hin. Aber wenn es dann ums Verputzen geht oder um irgendwelche Elektronik, da lasse ich die Finger von.
Okay, ja, das Grobe hast du selbst gemacht. Das habe ich damals mit meiner Ex-Frau auch gemacht. Also wir haben die alte Tapete runtergemacht, aber die neue Tapete hat dann dementsprechend der Maler drauf gemacht und so. Also alles, die grob arbeiten und ein bisschen Baustutt entsorgen und so, da habe ich ein bisschen mit angepackt. Aber für die Neugestaltung war tatsächlich waren die Profis dann gefragt. Aber sowas ist natürlich auch nochmal ein Stressfaktor oder eine gewisse Arbeit, die dahinter steckt. Du musst dich mit den Leuten treffen, du musst Sachen aussuchen, du musst entscheiden, welche Steckdose und wo die hinkommen und so weiter. Und das schluckt natürlich auch Zeit, auch wenn es nicht so körperlich.
Und vor allem musst du halt dann Probleme lösen können, wenn es dann darum geht, dass wenn irgendwelche Probleme auftreten. Was machen wir jetzt damit? Das funktioniert nicht. Wir haben hier ein Problem. Ich kann da nicht bohren, ich kann das nicht machen.
Genau. Ja. Und das ist natürlich Stress und das raubt natürlich immer wieder ein bisschen Regeneration auch weg. Ja. Wie ist es bei der Ernährung? Hast du da so einen speziellen Philosophie oder?
Also aktuell ernähre ich mich eigentlich halt nach. Ich tracke meine Makros schon seitdem ich eigentlich trainiere. Und will auch damit nicht aufhören. Nicht, weil ich es nicht kann, nur weil es mich, sobald ich es nicht mache, zähle ich die Makros im Kopf nach und das macht dann für mich keinen Unterschied, ob ich jetzt die in die App eintrage oder ob ich es mir im Kopf merke. Das ist mir lieber, wenn ich deshalb einfach mein Essen abwiege und das alles eintrage, dann ist alles geregelt. Was ich früher gemacht habe, war intermittierendes Fasten. Habe ich ziemlich lange gemacht. Aber noch bevor ich berufstätig war, also als Student, das habe ich aber auch nur gemacht, weil halt aus der Notwendigkeit her einfach.
Irgendwann mal inwiefern?
Wenn man einmal in der Vorbereitung seine Kalorien immer reduzieren muss, kommt man an den Punkt, wo es sich nicht mehr lohnt, öfters am Tag zu essen, vor allem wenn man so wie ich gerne viel isst, ja, war dann einfach die einzige Ernährungsform, die Sinn gemacht hat, das intermittierende Fasten.
Um mehr zu essen? So auf einmal,
Um
oder?
mehr auf einmal essen zu können, ja.
Ja,
Also,
also so eine richtig große Mahlzeit, so ein richtiges Fest sozusagen zu haben. Und
genau.
dass es nicht so viele kleine Mahlzeiten sind, weil es so
Genau.
unbefriedigend war.
Ja, und es hat einfach in meinen Lifestyle damals gepasst, weil ich, wie gesagt, Student war. Ich konnte so lange schlafen, wie ich will. Ich bin morgens aufgestanden und hatte nicht wirklich Hunger und habe dann das Essen so weit nach hinten schieben können, bis ich dann wirklich Hunger hatte. Und das waren dann halt diese typischen 16 Stunden Fastenzeit.
Ja, genau.
Ja.
Und damit kommen wir eigentlich zu dem Thema, was ich mit dir ein bisschen vertiefen wollte, und zwar genau dieses intermittierende Fasten, weil du
Genau.
das mal gemacht hast und jetzt nicht mehr. Und ich dachte, ja, das wäre auf jeden Fall eine schöne Erfahrung, worüber wir reden können. Wie kam es dazu, dass du es damals gemacht hast und warum nicht mehr und welche Unterschiede du vielleicht wahrnimmst? Erstmal an sich gibt es ganz viele Unterschiede zwischen die Fastenstrategien. Du hattest wie viele Stunden Fasten auf wie viele Stunden Essen?
Ich glaube, es waren 16 Stunden Fasten. Dann hatte ich eine kleine Proteinmahlzeit. Das war meistens vorm Training. Hab dann trainiert und dann halt nach dem Training dann die restlichen Kalorien
Mhm, genau.
aufgebraucht. Ja,
Also so
also
eine 16,
16, ja, 16, 8.
16 zu 8. Genau. Ich habe ja auch ganz andere gefunden, teilweise mit einer Mahlzeit am Tag. Habe hier
Okay,
kurz
ja.
Englisch mit OMAD, also One Meal a Day. Und 24 habe ich auch gefunden. Aber es also gibt ganz unterschiedliche Vorgehensweisen. Alles fällt unter das intermittierende Fasten. Insofern, dass man einfach halt eine große Zeit hat. Ohne Essen, inklusive die Schlafstunden in der Regel und dann ein mehr oder weniger kleines Zeitfenster zum Essen, der sich zwischen halt eben eine Mahlzeit und 4 bis 8 Stunden, dann sind so die gängigsten Methoden. Du hattest den 16 zu 8 und damals aber auch eher aus Genussgründen zum Teil. Du wolltest einfach eine richtig große Mahlzeit haben und schon dann ein kleines Fest feiern können am Tag.
Genau.
Das war mit einem Grund, gab es andere Gründe, auch unter anderem auch die ernährungsphysiologischen vielleicht.
Nee, nicht wirklich. Also es war eigentlich der Hauptgrund war schon die Tatsache, dass ich einfach dann abends nach dem Training, wenn der Tag quasi dann gelaufen war und ich dann das Schwere geschafft hatte, mich dann belohnt habe mit einer Mahlzeit und ich dann einfach mit vollem Magen dann ins Bett gehen konnte. Ja, das war eigentlich der Hauptgrund. Und ich muss sagen, es viele sagen, dass sie da welche positiven Effekte dabei verspürt haben durchs Fasten, weil sie besseren Schlaf und mehr Kraft. Aber das habe ich alles nicht gemerkt, muss
Also
ich
für
ehrlich
dich hat es
gehen.
keinen Unterschied ausgemacht in der Leistung oder
Nee, also vor
in
allem, wenn
der
ich es
Körperkomposition.
ja genau, vor allem, wenn ich es jetzt vergleiche mit meiner jetzigen Ernährungsweise, ich habe ich glaube, 6 Mahlzeiten am Tag. Ich kann meine Form nach wie vor gut halten. Ob ich jetzt nur 2 Mal am Tag esse oder 6 Mal, das Ausschlaggebende ist einfach die Kalorienzahl. Und ob ich jetzt eine kleine und eine große Mahlzeit habe mit, sagen wir mal, 3000 Kalorien oder was, und ob ich die jetzt auf 6 Mahlzeiten verteile, das spielt absolut keine Rolle.
Ja, also das wäre so meine Tendenz aus der Datenlage. Aber ich persönlich habe ihn nie ausprobiert, aus unterschiedlichen Gründen. Eine davon ist, ich bin da schnell unterzuckert und hungrig tatsächlich. Also so wie, vielleicht gewöhnt man sich dran, aber so die Vorstellung, okay, ich habe 16 Stunden nicht gegessen, dann wird's problematisch. Und besonders problematisch bis auf der Arbeit. Vor allem, wenn ich massieren soll. Also ich bin auch Masseur. Und wenn ich auch jemand auf der Liege habe und Hunger kriege, dann ist bei mir die Konzentration auf die Arbeit weg. Dann gucke ich nur noch auf die Uhr, wann bin ich mit dieser fucking Massage fertig und kann endlich was essen. Und deswegen,
Erster.
allein deswegen würde die Methode halt für mich überhaupt nicht in Frage kommen, weil ich denke, okay, und dann ist die Runde vorbei und ich kann immer noch nicht essen, weil mein Zeitfenster immer noch nicht vorbei ist. Und kommt vielleicht die nächste Runde und ich bin immer noch hungrig und denke, oh nee, das wird nichts.
Also ich muss
Das
sagen,
will ich
man
nicht.
gewöhnt sich dran. Es ist so,
Ja.
dass man dann auch einfach viel mehr trinkt, viel Kaffee trinkt, um das Hungergefühl zu unterdrücken. Und das geht auch bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Aber wenn man damit halt auch eine Wettkampfvorbereitung macht, dann Klar, dann kann man noch so viel trinken, dann der Hunger kommt so oder so. Ja, ich habe es auch in der Offseason habe ich es gemacht, da ging's voll gut mit dem Hunger. Da hatte ich gar keinen Hunger, da habe ich 16 Stunden ohne Probleme fasten können. Wenn ich am Ende halt auf meine Kalorien komme, so hat man Erhalt oder plus
Ja.
minus oder ja, so plus 200-300 Kalorien. Da ging's gut. Aber da ich einen sehr aktiven, zur Zeit einen sehr aktiven Alltag habe und bei über 4.500 Kalorien am Tag bin, geht's halt nicht. Da kann man nicht so einfach mit zwei Mahlzeiten die Menge an Kalorien zu sich führen. Das geht schon, aber da leidet halt der Schlaf dann am Ende drunter. Womit ich
Ja.
auch meine Erfahrungen gemacht habe und auch erst sehr spät gemerkt habe, dass es an dem Essen liegt. Also ich hatte dann auch mit 4.500, 5.000 Kalorien, hatte ich trotzdem das Intermittent Fasting gemacht, hatte dann die 4.000 Kalorien oder mehr am Abend, danach im Training, innerhalb von einer Stunde dann vernichtet, man kann es nicht anders sagen, war
Ja.
dann so überfressen und so voll, dass ich dann noch müde wurde, ins Bett gegangen bin. Ich konnte dann überhaupt nicht schlafen, war nachts bestimmt 5, 6 Mal bin ich wach geworden. Und hatte auch mit der Verdauung Probleme. Ja, und ich wollte mir einfach nicht eingestehen, dass es eigentlich am Fasten liegt. Aber ich war da so festgefahren in diesem Prinzip, weil ich auch gute Erfahrungen damit hatte in der Vorbereitung davor,
Ja.
dass ich es nicht aufgeben wollte. Und seit gut 2 Jahren habe ich dann aufgehört zu fasten und seitdem schlafe ich gut, meine Verdauung ist on point, alles wunderbar.
Also es hat auf jeden Fall da nochmal eine Abhängigkeit teilweise von der Gesamtkalorienzahl. Jemand, der vielleicht 2500 Kalorien braucht und damit gut versorgt ist, kommt vielleicht damit gut zurecht. Aber
Ja, auf
dann
jeden Fall.
bei den 4000 plus, da muss ich an unseren anderen Kollegen, den David Isaac, denken. Nicht gerade der beste Esser. Also wenn wir im Studio abends nach der Arbeit Pizza bestellen, da habe ich meine Pizza innerhalb von 5 Minuten weggeputzt und der David kämpft noch mit dem dritten Stück. Da wird es wahrscheinlich, der hat auch einen guten Energiebedarf. Ich glaube, jenseits der 4000 ist er nicht, aber auf jeden Fall jenseits der 3,5, wenn er aufbaut. Und dann wird es, glaube ich, auch mit so einem Intermittent Fasting eher schwer für ihn, weil er dann in einer Mahlzeit einen Großteil davon gleich wegputzen soll oder dann zwei. Und dann glaube ich nicht, dass er es hinbekommt. Ich glaube, das spielt tatsächlich eine große Rolle, wie hoch ist meine Magenkapazität, jetzt vereinfacht gesagt, und wie hoch ist mein Gesamtbedarf. Kriege ich das dann in dieser Zeit tatsächlich alles unter? Und auf der anderen Seite genauso vielleicht mit sehr wenigen Kalorien, wäre natürlich einfacher zu machen und vielleicht auch befriedigender, wenn man sagt, okay, mindestens einmal am Tag bin ich satt in einer Diät. Habe ich einmal, wenn ich mir 2000 Kalorien über den ganzen Tag verteile, dann bin ich nie vielleicht richtig, richtig satt gegessen, weil die kleine Mahlzeiten einfach, nach 5 Minuten hast du wieder Hunger
Ja.
und dagegen halt vielleicht ein bisschen länger durchhalten, aber für einmal bist du richtig voll essen, dann gibt das vielleicht nochmal ein bisschen mehr Ruhe. Ich habe mir mal angeguckt, was die Seite von examind.com, kennst du die Seite?
Ja, klar.
Genau, die ist ja, glaube ich, unter den Fachleuten relativ allgemein bekannt, was die so zusammenfassen, so ein Thema sagen. Und es gibt scheinbar nicht viele Studien, so schreiben die das, es gibt wenige seriöse Untersuchungen zu dem Thema. Die Vorteile von Intermittent Fasten wären darauf zurückgeführt, dass der Zellzyklus sich erneuert. Ich nehme mir an, dass es darum geht, dass die Zelle nicht die ganze Zeit nur am Aufnehmen ist, sondern auch was verbraucht. Dementsprechend erst nach einer Fastenperiode Energie richtig mobilisiert wird und der Stoffwechsel richtig angeregt wird und nicht einfach nur hier speichern, speichern, aufnehmen, aufnehmen. So vielleicht vereinfacht gesagt, vielleicht ein bisschen zu vereinfacht, aber ich denke, dabei können wir uns alle ein bisschen was vorstellen. Nachteile eventuell bei manchen Leuten wären Hunger zwischen den Fastenperioden, Schwindel, Kopfschmerzen oder Verdauungsprobleme, was du vielleicht vorhin beschrieben hast, auch mit diesen Verdauungsschwierigkeiten und Schlafprobleme kamen dann auch noch dazu. Genau, bei Studien kommt halt die schwere Protokolleinhaltung. Das ist vielleicht ein Grund, warum es oft nicht zum Ergebnis kommt, weil viele Leute, also viele Probanden, wenn man das untersuchen möchte, was hat es für Vorteile oder Nachteile, viele steigen dann aus, weil die das einfach nicht durchhalten können. Gerade bei diesen strengen eine Mahlzeit am Tag Strategie zum Beispiel, werden viele Leute wahrscheinlich nach ein paar Tagen sagen, boah, nee, das halte ich so nicht durch.
Klar, vor allem
Bei
ist halt auch, es gibt unterschiedliche Typen. Ich habe kein Problem damit, mehrere Stunden nicht zu essen. wenn wir jetzt bei meiner Frau ist zum Beispiel auch so, dass sie halt dann morgens auf jeden Fall was essen muss. Wenn sie nichts isst, wird es ihr schlecht. Und wie du es vorhin gesagt hast, mit dem Blutzucker dann einfach Probleme bekommt. Das ist ja auch immer typenabhängig und das kann man in der Studie nicht wirklich dann quantifizieren.
Genau. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr kompliziert. Was allgemein nicht empfohlen ist, zum Beispiel für Diabetiker, wahrscheinlich weil der Blutzuckerspiegel einfach anders zu steuern ist. Schwangerschaft, habe ich gerade eine Kundin, die frisch schwanger geworden ist. Liebe Grüße an der Stelle. Und sie hat sehr hohe Schwierigkeiten, viel zu essen. Also, wenn man sich vorstellt, eigentlich musste sie jetzt mehr essen als vorher, nicht viel, viel mehr, aber so ein bisschen mehr. Die hat vorher auch schon relativ wenig gegessen. Jetzt ist sie schwanger geworden, man könnte mal annehmen. An sich musste sie jetzt einen Tick mehr zumindest reinbekommen, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Sie kriegt schnell Übelkeit und so weiter und dann denke ich, ist es mit, ich esse jetzt innerhalb von wenigen Stunden sehr viel, besonders schwer für sie. Das heißt, sie muss tatsächlich sehr, sehr kleine Portionen über den Tag verteilen, damit sie am Ende doch ein bisschen was gegessen hat. Und was natürlich auch kompliziert ist und nicht empfohlen wird, ist bei Essstörungen. Da mit Binge-Eating oder Magersucht und so weiter, da kommen die Leute auch besser zurecht, wenn sie mehrere kleine Mahlzeiten haben, als wenn sie auf einem Schlag sich ein ganzes Buffet reinziehen mussten, um eine gescheite Kalorienzahl zu erreichen. Gibt so ein paar Sondergruppen in dem Fall. Und was du beschrieben hast, ich zähle mich auch zu diesen Personen, die nicht auf einmal so viel essen können.
Ja, das war bei mir nie so. Also je mehr, desto besser natürlich. Vor allem, wenn man halt dann in der Vorbereitung ist. Da wird gerne mal das Sushi-Buffet komplett vernichtet.
Ja, das glaube ich dir. Ja, im Besagt von ein paar Studien, die tatsächlich hatte ich was rausbekommen, scheint das Cholesterinspiegel zu senken. Mit dem Intermittent Fasting scheint es ein bisschen weniger zu werden. Beide Cholesterinseiten, also das HDL also als auch das LDL. Und Insulin über den Tag wird weniger. Klar, man isst nicht die ganze Zeit mit hoch runter mit dem Blutzuckerspiegel. Dementsprechend auch das Insulin nicht am Schwingen wieder hoch und runter nach jeder Mahlzeit. Und der Blutglukosespiegel wird tendenziell eher auch tiefer. Das wären so die paar Ergebnisse, die einigermaßen sicher sind und nachvollziehbar, auch relativ logisch, also vielleicht beim Cholesterin, weil das nicht unbedingt so unmittelbar an den konkreten Zeitpunkt gekoppelt ist von dem Essen. Aber bei Insulin und Blutglucose über den Tag ist relativ einleuchtend, dass es so ist. Also du hast auf jeden Fall die Strategie gewechselt und hast keinerlei Nachteile gemerkt.
Nachteile nicht, also ich würde schon sagen, dass ich da sogar Vorteile gemerkt habe, aber auch nur aufgrund der Tatsache, dass ich einfach die hohe Kalorienzahl nicht mit zwei Mahlzeiten zu mir nehmen konnte. Aber
Also
jetzt
bei
nicht irgendwie, dass ich merke, dass meine Insulinsensitivität besser geworden ist oder schlechter geworden ist oder ja, davon habe ich nicht wirklich was gemerkt.
ansonsten alles klar. Also liegt wahrscheinlich dann eher an der reinen Kalorienzahl. Und das ist, glaube ich, tatsächlich so ein Punkt, bei dem viele so also auf der Quintessenz kommen. Fürs Abnehmen hat es Vorteile, wenn man dadurch weniger Kalorien zu sich nimmt, durch das Fasten. Wenn man in der einen Mahlzeit schafft, trotzdem sich zu überfressen, auf gut Deutsch, dann wird man wahrscheinlich auch nicht abnehmen. Und genauso in die andere Richtung. Wenn man aufbauen will und es aber nicht schafft, dann die entsprechende Kalorienzahl zu erreichen über das Fasten, wird das wahrscheinlich auch nicht erfolgreich sein. Wenn jemand es hinbekommt, diesen Überschuss zu erreichen über wenige Mahlzeiten, wird es wahrscheinlich auch funktionieren. Also es scheint zu stehen und zu fallen mit der Kalorienzahl, die am Ende erreicht wird.
Auf jeden Fall. Also alles, was jenseits der 4000 Kalorien geht, ist schwer mit dem Fasting zu kombinieren, meiner
Das
Meinung
glaube ich
nach.
dir. Das glaube ich dir, dass es dann extrem kompliziert wird. Es gibt eine andere Studie, relativ früh von 2019, von Amy Hutchinson, ist der Nachname. Hoffentlich spreche ich es einigermaßen gut aus. Und die hat es an übergewichtige Frauen untersucht und festgestellt, dass tatsächlich bei einem Intermittent Fasting Gruppe, die aber ein Defizit hatte, 70% unter dem Bedarf im Vergleich zu einem 100% bedarfsdeckend Intermittent Fasting auch in dem Fall mit einer Mahlzeit am Tag und im Vergleich zu anderen Methoden halt ein paar Vorteile festgestellt hat. Auch es gab eine Kontrollgruppe dementsprechend, die ganz normal gegessen hat und nur die Kalorienzahl und den Bedarf gedeckt hatte, aber eben verteilt über den Tag. Und da gab es tatsächlich ein paar Vorteile bei der Gewichtsreduktion. Es gab mehrere Fettverluste auf der Seite des Intermittent Fasting mit 70%. Es gab den geringen Cholesterinspiegel, den wir schon angesprochen hatten, zum Beispiel war auch dabei. Da gab es einige positive Auswirkungen. Handelt sich dabei aber natürlich auch um eine spezielle Zielgruppe.
Genau.
Und zwar halt speziell diese übergewichtige Damen mit einem BMI vom Durchschnitt 32. Das ist schon ein bisschen höher. Und dann in dem Fall kann man natürlich auch andere Effekte vielleicht nachvollziehen, wie zum Beispiel auch diese Insulinsenkung und dass die Insulinsensitivität auch besser wird. Aber vielleicht hätte es auch genauso funktioniert mit einer anderen Methode, ohne das Fasten, aber einfach damit sie, dadurch, dass sie weniger essen insgesamt, wird es natürlich besser und verbessert sich auch die Körperkomposition. Also es gibt scheinbar hier und da mal ein paar Studien, die ein paar Vorteile zeigen. Die Studie heißt für diejenigen, die es interessiert, Effect of Intermittent versus Continuous Energy Intake on Insulin Sensitivity and Metabolic Risk in Women with Overweight. Von 2019, Amy T. Hutchison muss der Nachname sein. Genau, also da gibt es schon mal ganz, ganz unterschiedliche Standpunkte. Aber konntest du andere Leute, hattest du dich mit anderen Leuten ausgetauscht, die auch diese Ernährungsweise praktizieren?
Ich muss ehrlich sein, ich kenne ziemlich wenige, die es so lange aushalten, ohne zu essen. Also ein paar Kollegen haben es auch probiert zu fasten, aber konnten dann die 16 Stunden auf keinen Fall durchhalten. Dann waren es vielleicht 8 Stunden Fasten oder so gibt es auch andere Varianten, wo man halt nur ein paar Stunden fastet, dann wieder ein paar Stunden was isst, dann wieder fastet, also mehrere Fastenperioden am Tag. So macht's mein Schwager macht es auch so ähnlich. Der kommt halt, hat aber mit Bodybuilding nichts am Hut, muss ich dazu sagen. Er hat damit auch abnehmen können, aber wahrscheinlich auch nur wegen der Tatsache, dass er halt dadurch sich bewusster ernährt oder sich mal vor Augen hält, was er isst. Weil bei den meisten ist es einfach so, bei einem Otto Normalbürger, sag ich mal, ist es so, dass er halt einfach dann isst, wenn er hungrig wird oder wenn er halt essen muss, weil er halt sich daran gewöhnt hat, zu irgendwelchen Uhrzeiten zu essen. Und wenn man sich dann einfach mal vor Augen hält, dass wenn man isst, sich Kalorien zuführt, dass man da vielleicht ein bisschen bewusster wird und dann halt auch vielleicht mal auf kaloriendichte Lebensmittel verzichtet und man deswegen abnimmt. Also nicht wegen des Fastens per se, sondern eher, weil man sich einfach bewusst ernährt.
Klar, das richtet die Aufmerksamkeit und man sucht sich wieder die Sachen ein bisschen genauer aus, was man essen will und wie viel man essen will, als wenn man einfach so über den Tag immer wieder das erste greift, was gerade so auf der Hand liegt.
Ja, genau.
Sozusagen. Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Das scheint auf jeden Fall viel mit der Gesamtkalorienzahl zu tun zu haben. Und so mehrere Fastenperioden am Tag, das klingt schon fast ein bisschen in Richtung normale Menschen, die dreimal am Tag essen.
Ansonsten lerne ich immer wieder ein paar Leute kennen, die das mal machen, aber viele sind es jetzt auch nicht. Habe aber oft den Eindruck, dass es so, auch so ein bisschen so einen religiösen Charakter hat. Also es hat schon einen Ritualcharakter und die Leute stehen einfach grundsätzlich dahinter.
Ja, ohne das große... früher schon auch. Also ich stand schon dahinter, habe es auch noch gerne gemacht. Ja. Das Gute war halt, ich fand es immer motivierend, dass man dann sich am Ende des Tages auf die große Mahlzeit freut. Und das driftet schon leicht in eine Essstörung rein, muss ich sagen. Weil man sich dann schon den ganzen Tag ausgemalt hat, boah, was esse ich dann, was esse ich zuerst, was esse ich noch, kann ich noch ein Eis essen oder kann ich noch die Tafel Schokolade essen. Dann befasst man sich den ganzen Tag einfach mit der Mahlzeit nach dem Training. Und es war schon ein bisschen krankhaft, glaube ich.
Okay, das ist auf jeden Fall dazu führt, dass man sich zu viel mit dem Essen beschäftigt.
Ja, auf jeden Fall.
Und außerhalb des dafür vorgesehenen Zeitraums, sage ich mir, einkaufen, kochen, essen, sondern dass man auch außerhalb dieser Aktivitäten, die unmittelbar mit dem Essen zu tun haben, sich trotzdem damit beschäftigt und darüber Gedanken macht.
Ja, genau.
Was dann kommen könnte.
Andererseits hat man natürlich auch weniger oder man hat mehr Zeit, weil man dann nicht das Frühstück vorbereiten muss, nicht zum Mittag vorbereiten muss, weil das ist auch eine Zeit, die man nicht vernachlässigen darf.
Ja, das stimmt, aber ich finde es interessant, dass du das nochmal ansprichst, weil klar, einerseits denke ich vielleicht zu viel über meine Mahlzeit nach, andererseits kann auch dazu führen, dass ich mich mit anderen Sachen mehr beschäftigen kann und kontinuierlich an meinem Job, an meinem Privatleben oder so arbeiten kann, ohne es ständig da zu unterbrechen, um nochmal zu essen.
Ja, das also Wichtige ist halt, dass man halt beschäftigt sein muss. Man muss beschäftigt bleiben, um nicht dauernd ans Essen zu denken.
Mhm, ja.
Während der Fastenzeit.
Ich muss sagen, momentan habe ich so an manchen Tagen halt das so ein bisschen kennengelernt, so wie du es beschreibst. Einerseits finde ich es praktisch, an manchen Tagen nicht zu essen. Das sage, dann lege ich doch lieber ein paar Mahlzeiten zusammen, um jetzt konzentriert auf andere Sachen zu arbeiten. Und aber die andere Seite mit, ich denke drüber nach die ganze Zeit, ja, das könnte ich mir vorstellen, wenn ich das jeden Tag so mache. Das ist dann halt doch so viel Gedanken einnimmt, mehr als es eigentlich angemessen wäre. Aber ja, dieses ja nicht, ich muss nicht jede Mahlzeit zubereiten, sondern es muss mich nur einmal in der Küche setzen. Das stimmt auch. Es hat seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, würdest du mir vielleicht zustimmen, es hängt von der Person ab und von dem Tagesablauf ab.
Auf jeden Fall.
Ob es kompatibel ist oder nicht, jemand, der durch die Höheaktivität dann zu hohen Verbrauch hat und zu hohen Energiebedarf, ist vielleicht nicht so geeignet. Jemand, der nicht so beschäftigt ist, vielleicht auch weniger geeignet, weil er die ganze Zeit dann ein bisschen nachkrummeln muss und dieses Hungergefühl vielleicht mehr spürt, und jemand, der einfach ein Arbeits- oder Privat, Arbeitstechnik oder Privat gut abgelenkt ist, aber eher so mittleren Bedarf hat, ist vielleicht damit auch ganz gut versorgt.
Ja, auf jeden Fall.
Mit so einem Intermittent Fasting. Es ist auf jeden Fall auch sehr kompatibel mit einem gutes Sozialleben. Das heißt, man kann in dieser eine Mahlzeit, muss man auch so viele Kalorien setzen, dass es so ein bisschen Essen auswärts oder auf Feiern oder so auch gut da reinpasst.
Ja, genau. Also ich mache es ab und zu immer noch, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich an einem Tag zu viel esse und am nächsten Tag dann ein bisschen Pian mache, ein paar Kalorien sparen will, dann mache ich schon so, dass ich dann das Frühstück dann ausfallen lasse und dann halt einfach nur dann später esse. Das ist ja auch eine Art Fasten. Oder wenn irgendeine Feier ist am Tag, dann esse ich dann halt auch nichts bis zum Abend, faste dann die 10, 12, 13 Stunden und esse dann halt später dann eine größere Mahlzeit.
Ja, das mache ich tatsächlich auch manchmal, allerdings nicht so viele Stunden. Das ist so doch nur ein, zwei kleinere Mahlzeiten, die dann wegfliegen, damit die eine ein bisschen größer sein kann.
Okay.
Aber mit so großen Zeiträumen kommen wahrscheinlich eher selten vor bei mir. Aber ich verstehe das, was du meinst, das Prinzip dahinter, dass man sich auf diese eine Mahlzeit einfach halt konzentrieren möchte und das ein bisschen mehr zelebrieren will und dementsprechend auch ein bisschen mehr davon essen möchte. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. Tasso, super Sache, dass du uns einen kleinen Einblick in deiner Karriere, deine Erfahrungen als Athlet, jetzt nur mal auch als Coach und vor allem diesen Einblick ins Intermittent Fasting aus der Praxis. Ich kenne es nur aus der Theorie, von daher habe ich dich gebraucht, um dieses Thema etwas näher zu bringen an den Zuhörern. Das Schlusswort überlasse ich dir. Was möchtest du unseren Zuhörern noch auf den Weg geben? Und vor allem auch, wie kann man dich erreichen, wenn man sich von dir coachen lassen möchte?
Also vielleicht erstmal ich mache es mal andersrum, erstes Schlusswort. Es ist für mich sehr wichtig, dass die Leute nicht das machen, was andere ihnen sagen. Dass sie zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, Intermittent Fasting ist der Shit, du musst unbedingt fasten, um erfolgreich zu sein, würde ich es nicht gut finden, wenn Leute sich daran halten, sondern die Leute sollen das machen, was für sie am sinnvollsten ist, was praktikabel ist, in ihren Alltag passt und auch durchgehalten werden kann von den Personen. Es macht ja keinen Sinn, sich irgendwie dann den ganzen Tag zu quälen, nur weil ich oder ein anderer sagt, ey, das ist damit, man macht damit Erfolg, genauso wie im Training. Nur weil ich sage, Oberkörper-Unterkörper-Training funktioniert, heißt es nicht, dass es auch für jemand anderes funktioniert. Ich komme damit gut klar, ich habe damit meine Erfahrungen gemacht und habe es für gut befunden. Aber die Erfahrung muss jeder für sich selber machen. Das heißt, man sollte immer auf seinen eigenen Körper hören, man sollte es probieren. Und wenn man merkt, es passt nicht, ich quäle mich, dann auf jeden Fall die Finger davon lassen. dabei bleiben, was für einen selbst halt funktioniert. Sei es mit der Ernährung oder auch im Training. Und ja, wo findet man mich? Natürlich am einfachsten ist es auf Instagram. Da heiße ich dosoma1. Einfach eine Nachricht schreiben. Ja, und ich antworte eigentlich jedem. Außer es sind irgendwelche 10.000 Follower für was weiß ich was. Ich glaube, jeder kennt die, die man okay, immer bekommt.
Ja, ja klar. Die Bots sind immer die schnellsten.
Genau, genau.
Sehr gut. Sonst E-Mail-Adresse, Homepage, hast du irgendeine Möglichkeit, dich zu erreichen?
Homepage habe ich keine, noch nicht. Meine E-Mail-Adresse ist tassotosoma@gmail.com. Aber wie gesagt, am einfachsten einfach über Direct Message Instagram.
Sehr gut. Dann nochmal vielen, vielen Dank für deine Erfahrung, die du heute mit uns geteilt hast.
Ich habe dir zu danken.
Wer uns Rückmeldung zu dieser Folge geben möchte oder auch über uns den Tasso kontaktieren möchte, gerne unter nikosrojas@gmail.com oder auf Instagram, entweder bei mir privat unter niro-coaching oder natürlich unter Stronger Than You Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war spaßig und lehrreich für euch und bis zur nächsten Folge Stronger Than You.